Kapitel 3 Der Abfall. Der Apostel Paulus erklärt in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher, dass der Tag Christi nicht kommen werde, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und weiter warnt der Apostel seine Brüder, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. 2. Thessalonicher 2, 3, 4, 7. Schon zu jener frühen Zeit sah er, dass sich Irrtümer in die Kirche einschlichen, die den Weg für die Entwicklung des geweissagten Abfalls vorbereiteten. Das Geheimnis der Bosheit führte nach und nach, erst verstohlen und stillschweigend, dann, als es an Kraft zunahm und die Herrschaft über die Gemüter der Menschen gewann, offener sein betrügerisches und verderbliches Werk aus. Beinahe unmerklich fanden heidnische Gebräuche ihren Weg in die christliche Gemeinde. Zwar wurde der Geist des Nachgebens und der Anpassung eine Zeit lang durch die heftige Verfolgung, die die Gemeinde Gottes unter dem Heidentum erduldete, zurückgehalten. Als aber die Verfolgung aufhörte und das Christentum die Höfe und Paläste der Könige betrat, vertauschte es die demütige Einfachheit Christi und seiner Apostel mit dem Gepränge und dem Stolz der heidnischen Priester und Herrscher und setzte an die Stelle der Forderungen Gottes menschliche Theorien und Überlieferungen. Die angebliche Bekehrung Konstantins Anfang des 4. Jahrhunderts verursachte große Freude, damit jedoch zog die Welt, angetan mit dem Schein der Gerechtigkeit, in die Kirche ein. Jetzt machte das Verderben schnellen Fortschritt. Das Heidentum wurde, während es besiegt zu sein schien, zum Sieger. Sein Geist beherrschte die Kirche. Seine Lehren, seine Zeremonien und sein Aberglaube wurden dem Glauben und der Gottesverehrung der bekenntlichen Nachfolger Christi einverleibt. Dieser Kompromiss zwischen Heidentum und Christentum hatte die Entwicklung des Menschen der Bosheit zur Folge, von dem die Prophezeiung voraussagte, dass er der Widersacher sei und sich über alles, was Gott heißt, erheben werde. Dies riesenhafte System falscher Religion ist ein Meisterstück der Macht Satans, ein Denkmal seiner Anstrengungen, sich selbst auf den Thron zu setzen und die Erde nach seinem Willen zu beherrschen. Satan versuchte es einmal, sich mit Christus zu einigen. Er kam zum Sohne Gottes in der Wüste der Versuchung, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und machte ihm das Anerbieten, alles in seine Hände zu geben, falls er nur die Oberherrschaft des Fürsten der Finsternis anerkennen wollte. Christus schalt den verwegenen Versucher und zwang ihn, sich zu entfernen. Satan hat aber größeren Erfolg, wenn er mit den gleichen Versuchungen an die Menschen herantritt. Um sich irdischen Gewinn und weltliche Ehren zu sichern, wurde die Kirche dazu verleitet, die Gunst und den Beistand der Großen dieser Erde zu suchen. Da sie auf diese Weise Christus verwarf, gelangte sie dahin, dem Stellvertreter Satans, dem Bischof von Rom, die Treue zu leisten. Es ist eine der Hauptlehren der römischen Kirche, dass der Papst das sichtbare Haupt der allgemeinen Kirche Christi sei, angetan mit höchster Autorität über Bischöfe und Geistliche in allen Teilen der Welt. Mehr als das, man hat dem Papst sogar die Titel der Gottheit beigelegt. Er ist der Herr Gott Papst, siehe Anhang, Anmerkung 1, genannt und als unfehlbar erklärt worden. Er verlangt, dass alle Menschen ihm Verehrung zollen. Somit werden dieselben Ansprüche, die Satan in der Wüste der Versuchung vorbrachte, von ihm immer noch durch die Kirche von Rom gemacht und viele sind bereit, ihm Huldigung zu gewähren. Diejenigen aber, die Gott fürchten und ihn verehren, begegnen dieser den Himmel herausfordernden Anmaßungen ebenso wie Christus den Verlockungen des verschlagenen Feindes gegenübertrat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Lukas 4,8. Gott hat in seinem Wort nie einen Hinweis gegeben, dass er irgendeinen Menschen bestimmt hat, das Oberhaupt der Gemeinde zu sein. Die Lehre von der päpstlichen Oberherrschaft ist den Aussprüchen der Heiligen Schrift geradezu entgegen. Der Papst kann keine Macht haben über die Gemeinde Christi, außer durch unrechtmäßige Aneignung. Die Römlinge haben darauf beharrt, die Protestanten der Ketzerei und der eigenwilligen Trennung von der wahren Kirche zu beschuldigen. Aber diese Anklagen lassen sich eher auf sie selber anwenden. Sie sind diejenigen, die das Banner Christi niederlegten und von dem Glauben abwichen, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist, Judas 3. Satan wusste gar wohl, dass die Heilige Schrift die Menschen befähigen würde, seine Täuschungen zu erkennen und seiner Macht zu widerstehen. Hatte doch selbst der Heiland der Welt seinen Angriffen durch das Wort Gottes widerstanden. Bei jedem Ansturm hielt Christus ihm den Schild der ewigen Wahrheit entgegen und sagte: Es steht geschrieben. Jeder Einflüsterung des Feindes widerstand er durch die Weisheit und Macht des Wortes. Um die Herrschaft über die Menschen aufrecht zu erhalten und seine Autorität zu festigen, musste Satan das Volk in Bezug auf die Heilige Schrift in Unwissenheit halten. Die Bibel würde Gott erheben und den sterblichen Menschen ihre wahre Stellung anweisen. Deshalb mussten ihre heiligen Wahrheiten geheim gehalten und unterdrückt werden. Dieser Plan wurde von der Kirche angenommen. Jahrhundertelang war die Verbreitung der Bibel in der Volkssprache verboten. Das Volk durfte sie weder lesen noch im Hause haben, und Geistliche legten ihre Lehren zur Begründung ihrer eigenen Behauptungen aus. Auf diese Weise wurde das Kirchenoberhaupt beinahe allgemein anerkannt als Statthalter Gottes auf Erden, der mit Autorität über Kirche und Staat ausgestattet worden sei. Da das einzig zuverlässige Mittel zur Entdeckung des Irrtums beseitigt worden war, wirkte Satan ganz nach seiner Willkür. Die Prophezeiung hatte erklärt, das Papsttum werde sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern, Daniel 7,25. Dieses Werk zu versuchen, war es nicht müßig. Um den vom Heidentum Bekehrten ein Ersatzmittel für die Anbetung von Götzen zu bieten und so ihre äußerliche Annahme des Christentums zu fördern, wurde stufenweise die Verehrung von Bildern und Reliquien in den christlichen Gottesdienst eingeführt. Das Dekret einer allgemeinen Kirchenversammlung bestätigte schließlich dieses System der Abgötterei. Das zweite Nizäische Konzil im Jahre 787. Um das gotteslästerliche Werk zu vollenden, maßte sich Rom an, aus dem Gesetz Gottes das zweite Gebot, das die Bilderanbetung, siehe Anhang Anmerkung 2, verbietet, auszulassen und das Zehnte in zwei zu teilen, um die Zehnzahl beizubehalten. Der Geist des Zugeständnisses dem Heidentum gegenüber öffnete den Weg für eine noch größere Missachtung der Autorität des Himmels. Satan tastete durch ungeheiligte Leiter der Kirche auch das vierte Gebot an und versuchte, den alten Sabbat, den Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hatte, 1. Mose 2, Vers 2 und 3, beiseite zu setzen und statt seiner den von den Heiden als ehrwürdigen Tag der Sonne begangenen Festtag zu erheben. Diese Veränderung wurde anfangs nicht offen versucht. In den ersten Jahrhunderten war der wahre Sabbat von allen Christen gehalten worden. Sie eiferten für die Ehre Gottes und da sie glaubten, dass sein Gesetz unveränderlich sei, wahrten sie eifrig die Heiligkeit seiner Vorschriften. Aber mit großer Schlauheit wirkte Satan durch seine Werkzeuge, um sein Ziel zu erreichen. Um die Aufmerksamkeit des Volkes auf den Sonntag zu richten, wurde er zu einem Festtag zu Ehren der Auferstehung Christi gemacht und an ihm Gottesdienst gehalten. Doch betrachtete man ihn nur als einen Tag, der Erholung und hielt den Sabbat noch immer heilig. Um den Weg für das von ihm beabsichtigte Werk vorzubereiten, hatte Satan die Juden vor der Ankunft Christi verleitet, den Sabbat mit höchst strengen Anforderungen zu belasten, sodass seine Feier eine Bürde wurde. Jetzt benutzte er das falsche Licht, indem er ihn auf diese Weise hatte erscheinen lassen, um auf ihn als auf eine jüdische Einrichtung Verachtung zu häufen. Während die Christen im Allgemeinen fortfuhren, den Sonntag als einen Freudentag zu feiern, veranlasste er sie, um ihren Hass gegen alle Jüdische zu zeigen, den Sabbat zu einem Fasttag, einen Tag der Trauer und des Trübsinns zu gestalten. Am Anfang des 4. Jahrhunderts erließ Kaiser Konstantin ein Dekret, siehe Anhang Anmerkung 3, im ganzen Römischen Reich, demzufolge der Sonntag als sein öffentlicher Festtag eingesetzt wurde. Der Tag der Sonne wurde von den heidnischen Untertanen verehrt und von den Christen geachtet, und der Kaiser verfolgte die Absicht, die widerstreitenden Ansichten des Christentums mit denen des Heidentums zu vereinen. Er wurde dazu von den Bischöfen der Kirche gedrängt, die, von Ehrgeiz und Durst nach Macht beseelt, einsahen, dass den Heiden die äußerliche Annahme des Christentums erleichtert und somit die Macht und Herrlichkeit der Kirche gefördert würde, wenn sowohl von dem Christen als auch von den Heiden derselbe Tag beobachtet würde. Aber während viele fromme Christen allmählich dahin kamen, dem Sonntag einen gewissen Grad von Heiligkeit beizumessen, hielten sie doch den wahren Sabbat als dem Herrn heilig und beachteten ihn im Gehorsam gegen das 4. Gebot. Der Erzbetrüger hatte sein Werk nicht vollendet. Er war entschlossen, die ganze christliche Welt unter sein Banner zu sammeln und durch seinen Statthalter, den stolzen Oberpriester, der behauptete, der Stellvertreter Christi zu sein, seine Macht geltend zu machen. Durch halb bekehrte Heiden, ehrgeizige Prälaten und weltliebende Geistliche erreichte er seinen Zweck. Von Zeit zu Zeit wurden große Kirchenversammlungen gehalten, zu denen die Würdenträger der Kirche aus allen Weltgegenden zusammenkamen. Auf fast jedem Konzil wurde der von Gott eingesetzte Sabbat etwas mehr erniedrigt und der Sonntag dementsprechend erhöht. So wurde der heidnische Festtag schließlich als eine göttliche Einrichtung verehrt, während der biblische Sabbat als Überbleibsel des Judentums verschrien und seine Beobachter als verflucht erklärt wurden. Dem großen Abtrünnigen war es gelungen, sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, 2. Thessalonicher 2,4, zu erheben. Er hatte sich erkühnt, die einzige Vorschrift des göttlichen Gesetzes, die unverkennbar alle Menschen auf den wahren und lebendigen Gott hinweist, zu verändern. Im 4. Gebot wird Gott als der Schöpfer Himmels und der Erde offenbart und dadurch von allen falschen Göttern unterschieden. Zum Andenken an das Schöpfungswerk wurde der 7. Tag als Ruhetag für den Menschen geheiligt. Er war dazu bestimmt, dem Menschen den lebendigen Gott als die Quelle des Seins und den Gegenstand der Verehrung und Anbetung beständig vor Augen zu halten. Satan jedoch bemüht sich, die Menschen von ihrer Treue zu Gott und vom Gehorsam gegen sein Gesetz abwendig zu machen, und deshalb richtet er seine Angriffe besonders gegen das Gebot, das Gott als den Schöpfer kennzeichnet. Die Protestanten machen heute geltend, dass die Auferstehung Christi am Sonntag diesen Tag zum Ruhetag der Christen mache. Jedoch fehlen hierfür die Beweise aus der Heiligen Schrift. Weder Christus noch seine Apostel haben diesem Tag eine solche Ehre beigelegt. Die Feier des Sonntags als eine christliche Einrichtung hat ihren Ursprung in dem Geheimnis der Bosheit, das schon in den Tagen Pauli sein Werk begonnen hatte. 2. Thessalonicher 2, Vers 7, Grundtext, Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Wo und wann aber hat der Herr dieses Erzeugnis des Abfalls angenommen? Welcher rechtsgültige Grund kann für eine Veränderung gegeben werden, die die Heilige Schrift nicht billigt. Im 6. Jahrhundert hatte das Papsttum bereits eine feste Grundlage gewonnen. Der Sitz seiner Macht war in der kaiserlichen Stadt aufgerichtet und der römische Bischof als Oberhaupt der ganzen Kirche erklärt worden. Das Heidentum hatte dem Papsttum Platz gemacht, der Drache dem Tier seine Kraft, seinen Thron und große Macht gegeben. Offenbarung 13,2. Und nun begannen die 1260 Jahre der päpstlichen Unterdrückung, wie sie in den Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung vorhergesagt sind. Daniel 7,25, Offenbarung 13,5-7. Die Christen wurden gezwungen zu wählen, ob sie entweder ihre Rechtschaffenheit aufgeben und die päpstlichen Gebräuche und den päpstlichen Gottesdienst annehmen oder ihr Leben in Kerkerzellen aufreiben oder auf der Folterbank, auf dem Scheiterhaufen oder durch das Henkerbeil den Tod erleiden wollten. Nun wurden die Worte Jesu erfüllt: Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten, und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Lukas 21, Vers 16 und 17. Verfolgung ergoss sich mit größerer Wut über die Gläubigen als je zuvor, und die Welt wurde ein weites Schlachtfeld. Jahrhundertelang fand die Gemeinde Zuflucht in Zurückgezogenheit und Verborgenheit. So sagt der Prophet: Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort habe, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Offenbarung 12, Vers 6. Der Beginn des dunklen Mittelalters wurde dadurch gekennzeichnet, dass die römische Kirche zur Macht gelangt. Je mehr ihre Macht zunahm, desto dichter wurde die Finsternis. Der Glaube wurde von Christus, dem wahren Grund, auf den Papst von Rom übertragen. Statt für die Vergebung der Sünden und das ewige Heil auf den Sohn Gottes zu vertrauen, sah das Volk auf den Papst und auf die von ihm bevollmächtigten Priester und Prälaten. Es wurde gelehrt, dass der Papst der irdische Mittler sei und niemand sich Gott nähern könne, es sei denn durch ihn, und ferner, dass er für die Menschen an Gottes Stelle stehe und ihm deshalb unbedingt zu gehorchen sei. Ein Abweichen von seinen Anforderungen war hinreichende Ursache dafür, die härtesten Strafen an Leib und Seele über die Schuldigen zu verhängen. So wurden die Gemüter des Volkes von Gott ab und auf fehlbare, irrende und grausame Menschen gelenkt, ja noch mehr auf den Fürsten der Finsternis selbst, der durch diese seine Macht ausübte. Die Sünde war unter einem Gewand von Heiligkeit verdeckt. Wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird und die Menschen sich selbst als maßgebend betrachten, so dürfen wir nur Betrug, Täuschung und erniedrigende Ungerechtigkeit erwarten. Mit der Erhebung menschlicher Gesetze und Überlieferungen wurde die Verderbnis offenbar, die immer aus der Verwerfung des Gesetzes Gottes hervorgeht. Dies waren Tage der Gefahr für die Gemeinde Christi. Der treuen Fahnenträger waren wahrlich wenige. Obwohl die Wahrheit nicht ohne Zeugen blieb, schien es doch zu Zeiten, als ob Irrtum und Aberglaube vollständig überhand nehmen wollten und die wahre Religion von der Erde verbannt werden würde. Das Evangelium wurde aus den Augen verloren, religiöse Gebräuche hingegen wurden vermehrt und die Leute mit strengen, harten Forderungen belastet. Nicht nur wurden sie gelehrt, den Papst als ihren Mittler zu betrachten, sondern auch zur Versöhnung ihrer Sünden auf ihre eigenen Werke zu vertrauen. Lange Pilgerfahrten, Bußübungen, die Errichtung von Kirchen, Kapellen und Altären, das Bezahlen großer Geldsummen an die Kirche, diese und viele ähnliche Lasten wurden auferlegt, um den Zorn Gottes zu besänftigen oder sich seiner Gunst zu versichern, als ob Gott gleich einem Menschen wegen Kleinigkeiten erzürnt oder durch Gaben und Bußübungen zufriedengestellt werden könnte. Obwohl die Sünde selbst unter den Leitern der römischen Kirche überhand nahm, so schien doch der Einfluss der Kirche beständig zu wachsen. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts erhoben die Verteidiger des Papsttums den Anspruch, dass im ersten Zeitalter der Kirche die Bischöfe von Rom die gleiche geistliche Macht besessen hätten, die sie sich jetzt anmaßen. Um diesen Anspruch geltend zu machen, musste irgendein Mittel angewendet werden, um ihm den Schein von Autorität zu verleihen, und dies wurde von dem Vater der Lügen bereitwillig ins Werk gesetzt. Alte Handschriften wurden von den Mönchen nachgeahmt. Bis dahin unbekannte Beschlüsse von Kirchenversammlungen wurden entdeckt, die die allgemeine Oberherrschaft des Papstes von den frühesten Zeiten an bestätigten. Und eine Kirche, die die Wahrheit verworfen hatte, nahm diese Fälschungen begierig an. Die wenigen Getreuen, die auf den wahren Grund bauten, vergleiche 1. Korinther 3, Vers 10 und 11, wurden verwirrt und gehindert, da der Schutt falscher Lehren das Werk lähmte. Gleich den Bauleuten auf den Mauern Jerusalems in den Tagen Nehemias waren einige bereit zu sagen: Die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel, wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Nehemia 4, Vers 4. Ermüdet von dem ständigen Kampf gegen Verfolgung, Betrug, Ungerechtigkeit und jedes andere Hindernis, das Satan ersinnen konnte, um ihren Fortschritt zu hindern, wurden einige Bauleute, die treu gewesen waren, entmutigt und um des Friedens, der Sicherheit ihres Eigentums und ihres Lebens willen, wandten sie sich von dem wahren Grund ab. Andere, unerschrocken bei dem Widerstand ihrer Feinde, erklärten furchtlos: Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Nehemia 4, Vers 8. Und sie fuhren fort mit der Arbeit, ein jeglicher sein Schwert um seine Lenden gegürtet. Vergleiche Epheser 6, 17. Der gleiche Geist des Hasses und des Widerstandes gegen die Wahrheit hat zu jeder Zeit Gottes Feinde angefeuert, und die gleiche Wachsamkeit und Treue ist von seinen Dienern verlangt worden. Die an die ersten Jünger gerichteten Worte Christi gelten allen seinen Nachfolgern bis ans Ende der Zeit. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet. Markus 13, Vers 37. Die Finsternis schien dichter zu werden. Die Bilderverehrung breitete sich immer mehr aus. Vor den Bildern wurden Kerzen angezündet und Gebete dargebracht. Die unsinnigsten und abergläubischsten Bräuche nahmen Überhand. Die Gemüter der Menschen wurden so vollständig vom Aberglauben beherrscht, dass die Vernunft selbst ihre Herrschaft verloren zu haben schien. Während Priester und Bischöfe selbst vergnügungssüchtig, sinnlich und verdorben waren, konnte man nur erwarten, dass das Volk, das um Leitung zu ihnen aufschaute, in Unwissenheit und Laster versinken würde. Ein weiterer Schritt in der päpstlichen Anmaßung erfolgte, als im 11. Jahrhundert Papst Gregor der VII. Die Vollkommenheit der römischen Kirche verkündigte. Unter den von ihm vorgebrachten Anträgen war einer, der erklärte, dass die Kirche nie geirrt habe, noch der Heiligen Schrift gemäß je irren werde. Aber biblische Beweise begleiteten diese Behauptungen nicht. Der stolze Oberpriester beanspruchte auch die Macht, Kaiser abzusetzen, und erklärte, dass kein von ihm ausgesprochener Rechtsspruch von irgendjemand umgestoßen werden könne, während es sein Vorrecht sei, die Beschlüsse anderer aufzuheben. Einen schlagenden Beweis seines Charakters lieferte dieser Befürworter der Unfehlbarkeit in der Behandlung des deutschen Kaisers Heinrich IV., weil dieser Fürst gewagt hatte, die Macht des Papstes zu missachten, wurde er in den Kirchenbann getan und als entthront erklärt. Erschreckt über die Untreue und die Drohungen seiner eigenen Fürsten, die in ihrer Empörung gegen ihn durch den päpstlichen Erlass ermutigt wurden, hielt Heinrich es für notwendig, Frieden mit Rom zu schließen. In Begleitung seiner Gemahlin und eines treuen Dieners überschritt er mitten im Winter die Alpen, damit er sich vor dem Papst demütige. Als er Schloss Canosse erreichte, wohin Gregor sich zurückgezogen hatte, wurde er ohne seine Leibwache in einen Vorhof geführt, und dort erwartete er in der strengen Kälte des Winters mit unbedecktem Haupt und nackten Füßen in jämmerlicher Kleidung die Erlaubnis des Papstes, vor ihm erscheinen zu dürfen. Erst nachdem er 3 Tage mit Fasten und Beichten zugebracht hatte, ließ sich der Papst herab, ihm Verzeihung zu gewähren Und selbst dann geschah es nur unter der Bedingung, dass der Kaiser seine Genehmigung abwarte, ehe er sich aufs Neue mit dem Amtszeichen schmückte oder die Macht der Kaiserwürde ausübe. Gregor aber, durch seinen Sieg erkühnt, prahlte, dass es seine Pflicht sei, den Stolz der Könige zu demütigen. Wie auffallend ist der Unterschied zwischen der Überheblichkeit dieses Priesterfürsten und der Sanftmut und Milde Christi, der sich selbst darstellt als an der Tür des Herzens um Einlass bittend, damit er einkehre, um Vergebung und Frieden zu bringen, der seine Jünger lehrt, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Matthäus 20,27. Die nachfolgenden Jahrhunderte waren Zeugen einer beständigen Zunahme des Irrtums in den von Rom ausgehenden Lehren. Schon vor der Aufrichtung des Papsttums waren die Lehren heidnischer Philosophien beachtet worden und hatten einen Einfluss in der Kirche ausgeübt. Viele vorgebliche Bekehrte hingen noch immer an den Lehrsätzen ihrer heidnischen Philosophie und fuhren nicht nur fort, sie selbst zu erforschen, sondern drängten sie auch anderen auf, um ihren Einfluss unter den Heiden auszudehnen. Auf diese Weise wurden bedenkliche Irrtümer in den christlichen Glauben eingeschleppt. Herausragend unter diesen war der Glaube an die natürliche Unsterblichkeit des Menschen und sein Bewusstsein nach dem Tode. Diese Lehre legte den Grund, auf den Rom die Anrufung der Heiligen und die Anbetung der Jungfrau Maria baute. Hieraus entsprang auch die Irrlehre von einer ewigen Qual für die bis zuletzt Unbußfertigen, die dem päpstlichen Glauben schon früh einverleibt wurde. Damit war der Weg vorbereitet für die Einführung einer weiteren Erfindung des Heidentums, die Rom das Fegefeuer nannte und dann anwandte, um der leichtgläubigen und abergläubischen Menge Furcht einzujagen. Durch diese Lehre wird das Vorhandensein eines Ortes der Qual behauptet, an dem die Seelen derer, die keine ewige Verdammnis verdient haben, für ihre Sünden bestraft werden und von wo aus sie, sobald sie frei von aller Unreinheit sind, in den Himmel aufgenommen werden. Noch eine andere Verfälschung war notwendig, um Rom in den Stand zu setzen, die Furcht und die Sünden seiner Anhänger für sich auszunutzen. Diese fand sich in der Ablasslehre. Volle Vergebung der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden und Erlass aller sich dadurch zugezogenen Strafen und Qualen wurden allein zugesichert, die sich an den Kriegen des Papsttums beteiligten, sei es um seine weltliche Herrschaft zu erweitern, seine Feinde zu züchtigen oder die auszutilgen, die sich erkühnten, seine geistliche Oberherrschaft zu bestreiten. Es wurde ferner gelehrt, dass man sich durch Bezahlen von Geld an die Kirche von Sünden befreien und auch die Seelen verstorbener Freunde, die in den quälenden Flammen gefangen gehalten wurden, erlösen könnte. Durch solche Mittel füllte Rom seine Kassen und unterhielt den Prunk, das Wohlleben und das Laster der vorgeblichen Vertreter dessen, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte. Die schriftgemäße Verordnung des Abendmahls war durch das Messopfer verdrängt worden. Die Priester behaupteten durch ihren sinnlosen Hokuspokus, einfaches Brot und Wein in den persönlichen Leib und das wirkliche Blut Christi zu verwandeln. In gotteslästerlicher Anmaßung beanspruchten sie öffentlich, die Macht zu besitzen, Gott, den Schöpfer aller Dinge, zu schaffen. Von den Christen wurde bei Todesstrafe verlangt, ihren Glauben an diese entsetzliche, den Himmel spottende Irrlehre zu bekennen. Scharenweise wurden solche, die sich weigerten, den Flammen übergeben. Im 13. Jahrhundert wurde das schrecklichste der Werkzeuge des Papsttums, die Inquisition, eingeführt. Der Fürst der Finsternis wirkte mit den Vorstehern der päpstlichen Priesterherrschaft zusammen. In ihren geheimen Beratungen beherrschten Satan und seine Engel die Gemüter der schlechten Menschen, während ungesehen ein Engel Gottes in ihrer Mitte stand und den furchtbaren Bericht ihrer gottlosen Beschlüsse aufnahm und die Geschichte von Taten niederschrieb, die zu schrecklich sind, um vor menschlichen Augen zu erscheinen. Babylon die Große war trunken von dem Blute der Heiligen. Die verstümmelten Leiber und das Blut der Millionen von Märtyrern schrien zu Gott um Rache gegen diese abtrünnige Macht. Das Papsttum war zum Zwingherrn der Welt geworden. Könige und Kaiser beugten sich vor den Erlassen des römischen Oberpriesters. Das Schicksal der Menschen für Zeit und Ewigkeit schien in seiner Gewalt zu sein. Jahrhundertelang waren die Lehren Roms ausschließlich und unbedingt angenommen, seine Gebräuche ehrfurchtsvoll vollzogen, seine Feste allgemein beobachtet worden. Seine Geistlichkeit wurde geehrt und freigebig unterstützt. Nie seither hat die römische Kirche größere Würde, Herrlichkeit oder Macht erlangt. Doch die Zeit der Mittagssonne über dem Papsttum war die sittliche Mitternacht der Welt. G. A. Wiley, The History of Protestantism. Die Heilige Schrift war nicht nur dem Volke, sondern auch den Priestern beinahe unbekannt. Gleich den Pharisäern vor Alters hassten die päpstlichen Anführer das Licht, das ihre Sünden aufgedeckt hätte. Da Gottes Gesetz, die Richtschnur der Gerechtigkeit, weggetan worden war, übten sie Gewalt aus ohne Grenzen und begingen Laster ohne Einschränkung. Betrug, Geiz, Verworfenheit waren an der Tagesordnung. Die Menschen schreckten vor keinem Verbrechen zurück, durch das sie Reichtum oder Positionen erlangen konnten. Die Paläste der Päpste und Prälaten waren der Schauplatz der wüstesten Ausschweifungen. Einige der regierenden Päpste machten sich so empörender Verbrechen schuldig, dass weltliche Herrscher es versuchten, diese Würdenträger der Kirche, die zu niederträchtig waren, um geduldet zu werden, abzusetzen. Jahrhundertelang hatte Europa keinen Fortschritt in den Wissenschaften, der Kunst oder der Zivilisation gemacht. Eine sittliche und geistliche Lähmung hatte das Christentum befallen. Der Zustand der Welt unter der römischen Macht war eine furchtbare und auffallende Erfüllung der Worte des Propheten Hosea. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen. Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Darum will ich auch deine Kinder vergessen. Denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Hosea 4, Vers 6, 1 und 2. Derart waren die Folgen der Verbannung des Wortes Gottes.